Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie gut schneiden deutsche Fachkräfte bei der Berufe-WM ab? Und was müsste sich ändern, damit diese Fachkräfte durchgehend auf einem Top-Niveau ihre Leistung bringen? Damit befassen wir uns heute. Und außerdem begleiten wir Spitzenforscherinnen und Forscher in die Innenstadt von Recklinghausen. Da wollen sie mit Menschen in Kontakt kommen, die sonst eigentlich nichts mit der Wissenschaft am Hut haben. Ziel ist, dass beide Seiten mehr voneinander verstehen. Ich bin Martin Schütz. Schön, dass Sie zuhören. ,400 Auszubildende und Fachkräfte sind mittlerweile wieder auf dem Heimweg. Bis gestern sind sie bei der Berufe-Weltmeisterschaft gegeneinander angetreten. In insgesamt 62 Disziplinen haben beispielsweise Maler, Grafikdesignerin oder Schreiner um eine Medaille gekämpft. Elena Hong hat deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Berufe-WM in Lyon begleitet und weiß, wer es am Ende aufs Treppchen geschafft hat.
4 Tage lang haben sie um die Wette gebaut, gesägt, geschraubt und bis zur letzten Sekunde gearbeitet. 1.400 Azubis und Fachkräfte aus aller Welt traten bei den World Skills in Lyon in 62 Berufen gegeneinander an. Gestern dann die Siegerehrung. Yves-Joël Gottmann aus der deutschen Nationalmannschaft kann es kaum fassen. Der 22-jährige Hesse ist offiziell der Beste der Welt im Bereich Baudigitalisierung.
Das ist unglaublich. Also Digital Construction oder Baudigitalisierung ist so ein wichtiges Feld und dass ich damit jetzt auch nochmal vielleicht jungen Menschen zeigen kann, dass das was ist, wo man mit viel Arbeit auch richtig was erreichen kann, das freut mich einfach. Das ist unfassbar.
Silber gab es für Deutschland in den Disziplinen Schreinern, Stahlbetonbau und Fahrzeuglackieren, Bronze in der Kategorie Handy-App-Entwicklung. Obendrauf kamen Auszeichnungen für herausragende Leistungen. Am Ende landete Deutschland damit auf Platz 9 der Weltrangliste, ähnlich wie schon in den Jahren zuvor. Für Hubert Rohmer, den Geschäftsführer von WorldSkills Germany, ein gutes Ergebnis.
Wenn man alles zusammenzählt und die ganzen Medaillen zusammenzählt, dann kommen wir auf über 30 mit diesen Medallion of Excellence zusammen. Und deshalb sage ich, sie haben exzellent abgeschnitten. Ich hätte natürlich gerne noch 2, 3 Medaillen mehr mit nach Hause genommen. Aber die Punktezahl, die sie erreicht haben, ist gigantisch.
Nicht zu übersehen war an diesem Abend jedoch die Präsenz einer anderen Nation.
The gold medal goes to
China!
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 36 Mal Gold für China, gefolgt von Südkorea.
Also es ist schon ein leichter Schockzustand, das will ich nicht verhehlen. Also heute hat man gemerkt, dass Europa tatsächlich abgesackt ist. Viele Länder sind abgesackt im Vergleich zu Asien. Und das ist schon sehr beeindruckend zu sehen. Ich denke, da muss eine europäische Lösung her, gemeinsam Anstrengungen unternehmen, dass wir da wieder aufholen.
Doch was machen Länder wie China und Südkorea anders? Hui Hongzhang begleitet das chinesische Team. Sie meint, unser Trainingssystem ist sehr umfangreich. Die Teilnehmenden bekommen Unterstützung von staatlichen Institutionen, von den Unternehmen selbst und den Berufsschulen. Alle 3 Akteure sind miteinander vernetzt und arbeiten eng zusammen, um hier die besten Ergebnisse zu erzielen. 4 bis 5 Jahre bereiteten sich die meisten Teilnehmenden auf die World Skills vor und schon während der Schulzeit nehmen sie an nationalen Wettbewerben teil. Für Trainings bekommen sie frei und wer bei der Berufe-WM gewinnt, hat beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Außerdem winkt für Gold ein Preisgeld von umgerechnet 60.000 Euro. Für deutsche Teilnehmende sind Preisgelder nicht vorgesehen. Es sei ohnehin schon schwierig, Unternehmen zu finden, die Azubis für Trainings freistellten, sagt der Geschäftsführer von WorldSkills Germany, Hubert Rohmer. Für ihn ist es vor allem die Arbeitsphilosophie, die hinter den Erfolgen der Asiaten steckt.
Wir haben mal unsere Teilnehmer gefragt, wie seht ihr das? Wie vergleicht ihr euch mit den Asiaten? Und die haben gesagt, was wir von den Asiaten lernen, was wir Europäer einfach nicht haben, ist dieses Konzentriertsein. Beim Chinesen könnte nebendran die Oma tot umfallen und er arbeitet weiter, haben sie uns so gesagt. Die Chinesen haben deshalb auch so viele Ergebnisse, positive auch Südkorea und andere, weil sie sich fokussieren können, sie können sich konzentrieren, sie haben eine ganz andere Art zu arbeiten.
Das Niveau des deutschen Ausbildungssystems sei zwar insgesamt hoch, doch gerade bei der Talentförderung sei noch Luft nach oben. Länder wie die Schweiz, die erneut eine Top-Platzierung erreichen konnten, seien da wesentlich besser aufgestellt.
Beim mittleren Bereich, also bei den Menschen, die eine gute Kompetenz haben, die ordentlich unterwegs sind in ihren Berufen, für die ist das perfekt und alles gut. Aber wenn ich jetzt ein Spitzentalent bin, wenn ich schneller vorankomme, weil ich mehr lernen will auch oder weil ich einfach schneller verstehe, um was es geht, für die muss ich Angebote machen, für die muss ich irgendwie eine Möglichkeit bieten, dass sie nebenbei noch weiterkommen können.
Besonders die Baugewerke haben in Deutschland eine lange Tradition. Damit könne die Nationalmannschaft regelmäßig aufwarten. Vor allem in neueren Berufen aber, wie Blockchain-Technology, 3D-Druck oder Cloud-Computing, müsse Deutschland künftig besser werden.
Es muss sich also etwas tun, damit sich das Ausbildungsniveau in Deutschland verbessert. Das sagt auch ein Experte, mit dem wir gleich darüber sprechen, welche Reformen aus seiner Sicht sinnvoll wären und wie er das Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der Berufe-Weltmeisterschaft bewertet. Die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der World Skills, also der Berufe-Weltmeisterschaft, haben eher mittelmäßig abgeschnitten. Darüber spreche ich mit Marius Busemeier. Er ist Professor an der Universität Konstanz und forscht dort über die Qualifizierung von Fachkräften im internationalen Vergleich. Herr Professor Busemeier, wir haben es eben gehört, die deutschen Fachkräfte haben bei den Weltmeisterschaften der Berufe Platz 9 belegt. Erstaunt Sie dieses Abschneiden?
Naja, zuerst muss man sich vielleicht mal fragen, inwiefern jetzt das Abschneiden bei dieser an sich doch sehr interessanten Veranstaltung wirklich was aussagt über das Niveau der Fachkräftequalifizierung in einem Land. Ich glaube, das kam ja auch in dem Beitrag hervor, dass es durchaus auch andere Gründe geben kann, warum Teilnehmende an dieser Veranstaltung teilnehmen oder nicht, also ob sie vom Betrieb freigestellt werden oder nicht, ob das vielleicht sogar im Hinblick auf einige ostasiatische Staaten Teil einer Regierungsoffensive in diese Richtung ist oder nicht. Also sprich, ob also auch die staatlichen Institutionen sehr stark dahinter sind, dass da entsprechend teilgenommen wird. Das sind so Faktoren, die haben erstmal nichts direkt mit Fachkräftequalifizierung an sich zu tun. Deswegen würde ich jetzt vielleicht etwas vorsichtig formulieren, dass es noch nicht unbedingt bei uns Alarmglocken schrillen müssen, wenn Deutschland insgesamt jetzt nicht auf den vorderen Plätzen bei dieser Veranstaltung ist. Aber sicherlich sagt das schon auch was darüber aus, dass ostasiatische Länder hier dieses Jahr deutlich besser abgeschnitten haben und weiter auch auf den vorderen Plätzen sind. Also irgendwie scheint es etwas auszusagen über den Stellenwert der Bildung in unterschiedlichen Ländern, auch wenn das jetzt im Vergleich zu einer wissenschaftlichen Untersuchung sicherlich nochmal eine andere Sache ist.
Worauf Sie sich beziehen, ist das ja auch das Abschneiden der chinesischen Mannschaft, die ja speziell gefördert werden über spezielle Förderprogramme und ja fast schon so eine semi-professionelle Vorbereitung auf solche Turniere offensichtlich haben. Aber wenn wir auf die Schweiz schauen, da gibt es ja durchaus die Möglichkeit, dass auch Auszubildende einen dualen Ausbildungsweg nehmen, also eine vergleichbare Ausbildung mit Deutschland haben. Und die Schweizer haben besser abgeschnitten. Was könnten wir uns denn von denen übernehmen?
Na, die Berufsbildung hat tatsächlich in der Schweiz doch nochmal eine etwas höhere Stellung als in Deutschland, wobei Deutschland und die Schweiz zusammen mit anderen Ländern wie Österreich im internationalen Vergleich insgesamt sich trotzdem auch von anderen Ländern dadurch unterscheiden, dass in unseren Ländern hier die Berufsbildung im Vergleich zu anderen Bildungswegen eine sehr viel stärkere Rolle spielt. Trotzdem denke ich, dass in der Schweiz das vielleicht nochmal einen Tick weiter geht als in Deutschland, dass es auch kulturell nochmal anders angesehen wird in der Schweiz, wenn man eine Berufsausbildung macht. Und in Deutschland haben wir ja schon seit einigen Jahren immer wieder mit Imageproblemen auch zu kämpfen in der Berufsbildung, dass das nicht mehr ganz so hoch auf der Agenda steht bei den Jugendlichen, wie das vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall war, weil einfach auch Alternativen, vor allen Dingen die Hochschulen, Universitäten, aber auch duale Hochschulen, Fachhochschulen immer attraktiver werden. Das ist in der Schweiz ein bisschen anders, sodass da die Berufsbildung nochmal eine stärkere Position hat als in Deutschland. Und vielleicht schlägt sich das jetzt auch in diesen Ergebnissen nieder.
Was wären denn Möglichkeiten, um das zu verbessern, dass es eben wie in der Schweiz einen, sagen wir mal, so einen Imagewandel gibt, wieder hin zum positiv konnotierten Ausbildungsberuf?
Ich denke, man muss da wahrscheinlich vor allen Dingen auf der lokalen Ebene ansetzen. Und wir haben ja auch eine starke Präsenz von lokalen Organisationen, vor allen Dingen den Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern auf der lokalen Ebene. Aber das muss darüber hinaus auch andere Akteure auf der lokalen Ebene umfassen. Nicht nur Gewerkschaften, sondern auch die Städte, Kommunen, aber auch andere Institutionen wie Jugendämter etc., die zusammen lokale Bildungslandschaften fördern können, indem sie auch verstärkt die Vernetzung zwischen der Berufsbildung und anderen Bildungswegen auf der lokalen Ebene fördern. Ich denke, das wäre ein ganz wichtiger Ansatz, dass man schon relativ früh auch in Bildungskarrieren der Jugendlichen signalisieren kann, boah, Berufsbildung ist auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative, vor allen Dingen eine sinnvolle Alternative zu der Alternative, keine Ausbildung zu bekommen. Mhm. Denn das haben wir in Deutschland zunehmend auch in den letzten Jahren beobachtet, dass der Anteil derjenigen, die gar keine formale Berufsausbildung haben, dass der immer weiter ansteigt. Und das
zumal ist, glaube ich, mit das größte Problem. Zumal wir offene Ausbildungsplätze haben, ne? Also über 70.000 offene Plätze und gut 60.000, die keinen Platz finden.
Genau, das ist das Problem des Matchings, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Also es ist eben auch nicht einfach so, dass man diese Zahlen miteinander verrechnen kann. Also man kann, wie wir das seit einigen Jahren schon beobachten, in dieser unglücklichen Situation sein, dass wir sowohl zunehmende Ausbildungsnachfrage haben, als auch zunehmendes Ausbildungsangebot. Dass also diese Ausbildung, die Nachfrage und Angebot in der Ausbildung nicht mehr so ohne weiteres zusammenpasst. Und dass sich das auch nicht automatisch irgendwie auflöst, sondern dass man da eingreifen muss von Seiten der Politik und von Seiten des Bildungssystems.
Das wären jetzt so, sagen wir, die Grundbedingungen, dass wieder mehr Menschen überhaupt in Betracht ziehen, eine Ausbildung zu machen. Aber wenn man sie dann macht, wie sieht es dann mit den Karrierechancen aus? Ist es in der Schweiz auch besser möglich, mit einem später vielleicht auch einem Meistertitel dann wirklich ökonomisch auch durchzustarten, eine große Karriere hinzulegen?
Auf der einen Seite sind die Unterschiede, was die Berufsaussichten angeht, in Deutschland und der Schweiz erstmal gar nicht so groß. Also da würde ich sagen, sind die Unterschiede, wenn man jetzt Deutschland mit Frankreich oder Deutschland mit Großbritannien vergleicht, doch nochmal viel größer. Also sprich, mit einer Berufsbildung kommt man in Deutschland schon sehr viel weiter als in vielen anderen Ländern. Aber ein großer und aus meiner Sicht auch wichtiger Unterschied ist, dass es in der Schweiz mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung doch relativ leicht ist, in den hochschulischen Bereich zu kommen, nämlich vor allen Dingen an die Fachhochschulen. Und das ist in Deutschland, auch wenn es da in den letzten Jahren immer wieder Reformbemühungen gab, diese Durchlässigkeit zwischen Berufsbildung und Hochschulbildung zu verbessern, das ist da immer noch sehr viel schwieriger.
Das ist aber, was nötig aus Ihrer Sicht?
Das wäre aus meiner Sicht nötig, gerade um die Attraktivität auch der Berufsbildung weiter zu stärken, dass man also in der Berufsbildung nicht in Sackgassen kommt. Also sprich, viele Leute, die sich für eine Berufsbildung entscheiden, sind ja erstmal eher praktisch veranlagt, wie man so schön sagt, merken aber vielleicht, wenn sie dann irgendwann in der Mitte ihrer Karriere angekommen sind, oh, ich möchte jetzt doch nochmal weiterkommen. Natürlich gibt es auch sehr viele Aufstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten innerhalb der beruflichen Bildung, aber inzwischen gehört es eben doch dazu, dass man auch wieder die Anbindung an die Hochschulen immer stärker in den Vordergrund stellt. Und die letzten Reformen auf Bundesebene in Deutschland gehen auch in diese Richtung, dass man sozusagen die akademischen Anteile und auch das vom Labeling, Bachelor Professional, Master Professional, dass man das in diese Richtung weiterentwickelt. Ich glaube, da muss man aber noch weitergehen und gerade diese Durchlässigkeit wirklich in der Praxis nochmal deutlich verbessern.
Das sagt Marius Busemeier, Professor an der Universität Konstanz. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie die Attraktivität von Ausbildungsberufen gesteigert werden kann und was Deutschland gegebenenfalls von anderen Ländern noch lernen kann. Herr Professor Busemeier, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Schütz.
Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind unzufrieden mit der Bildungspolitik. Das zeigt eine aktuelle Allensbach-Umfrage. Dabei sehen die befragten Menschen Bildung als eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben in Deutschland an. Es gibt aber Vorschläge, welche Probleme wie angegangen werden sollen. Und die Vorschläge kommen beispielsweise seit 3 Jahren vom Bürgerrat Bildung und Lernen. In diesem Bürgerrat kommen Menschen aus ganz Deutschland zusammen, die per Zufall ausgewählt und angefragt wurden, ob sie mitmachen möchten. Die Gruppe ist deswegen sehr gemischt. Stadt und Land sind vertreten und auch Jugendliche können mitarbeiten. Am Wochenende hat der Bürgerrat Bildung in Köln getagt.
Im zweiten Stock im Studienhaus des Bildungscampus in Köln ist es ziemlich laut und wuselig. Kein Wunder, hier qualmen gerade 108 Kinderköpfe über der Frage, wie wollen wir lernen? Die Schülerinnen und Schüler, von der Grundschule bis zur 10. Klasse, sitzen dazu um große Tische, auf denen Tapeten ausgerollt sind. Hierauf sollen sie ihre Ideen notieren. Und die sprudeln nur so.
Und Schulhof ändern. Größeren Schulhof auch. Mehr Freiheit.
Unsere Schule um 10 Uhr erst anfängt und nicht so früh.
Manch einer hat auch ganz konkrete Wünsche, was den Stoff angeht, der in der Schule vermittelt werden soll.
Dass man später steuern zum Beispiel, dass man weiß, wie das geht. Zum Beispiel, ich weiß das jetzt nicht und ich gehe jetzt raus in mein Leben, wenn ich die Schule fertig habe und weiß nicht, wie man steuern und so macht.
Sebastian versucht, an seinem Tisch Ordnung in das Chaos der Ideen zu bringen.
Ja, das sollen wir einfach alles auf unsere Tapete schreiben. Ich glaube, am einfachsten wäre es, wenn jetzt jeder einfach mal kurz so 2-3 Minuten seine Sachen aufschreibt, dass wir danach in der Gruppe drüber sprechen und dann diskutieren. Jeder sagt vielleicht, was für ein Gedanke er zu der Idee hatte.
Sebastian ist 16, noch Schüler und für die Bürgerratssitzung extra aus München nach Köln gekommen. Er wünscht sich, dass sich endlich etwas ändert.
Weil ich finde, dass das Bildungssystem einfach schon viel zu veraltet ist, überarbeitet gehört einfach generell, weil einfach viele Aspekte nicht mehr zeitgemäß sind und weil ich politisch generell eher aktiv und interessiert bin, deswegen mache ich dann auch hier mit, ja.
Sebastian ist einer von 15 Jugendlichen, die im Bürgerrat Bildung und Lernen an diesem Tag die Ideen der Kinder und Jugendlichen sammeln und bei der Sitzung der Erwachsenenbürgerräte einbringen und besprechen. Der Bürgerrat Bildung und Lernen ist nicht von der Politik beauftragt, sondern wurde von einer Stiftung gegründet. Ziel ist es, Probleme in der Bildung nicht nur zu benennen, sondern auch Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Und das aus Bürgersicht.
Ich finde es großartig, wir haben geile Ergebnisse hier erzeugt. Ihr habt tolle Ergebnisse erzeugt. Das bewirkt was, das war nicht umsonst. Und deswegen bitte für euch selber einmal einen großen Applaus und vielen Dank, dass ihr da wart.
Mursal Osmani ist in Köln schon zum zweiten Mal als Bürgerrätin dabei. Sie ist Berufsschullehrerin, kommt aus Cottbus und wurde, so wie alle hier, per Zufall ausgewählt.
Ich habe tatsächlich eine E-Mail irgendwann mal erhalten, habe ich mir erstmal angeschaut. Na klar, man informiert sich vorher darüber, habe ich mir angeschaut und fand es sehr interessant. Die ganzen Themen, weil es ist wirklich so, dass man wirklich einiges ändern sollte in dem Schulsystem, was leider schief läuft.
Wie den meisten Kindern und Jugendlichen hier, liegt auch ihr besonders der Unterrichtsinhalt am Herzen.
Also ich bin auch dafür, dass man das ändern sollte mit dem Schulsystem, dass man wirklich fürs Beruf vorbereitet wird. Weil die meisten machen ihr Abi und am Ende wissen sie gar nicht, oh, was mache ich denn jetzt?
Die Forderungen, die der Bürgerrat erarbeitet, gibt er an die Politik weiter. Je nach Thema an die Bundesregierung, die Landesregierung oder die Kommunen. Bereit für das Gespräch sei die Politik eigentlich immer, erzählt Mursal Osmani.
Letztes Jahr waren wir in Berlin, da war auch eine Politikerin dabei und sie hat sich das angehört und meinte, unsere Ratschläge sind ganz gut. Ob es jetzt wirklich so weit kommt, dass es auch geändert wird, auch gesetzlich, weiß ich nicht.
Auch der 16-jährige Sebastian gibt sich nicht der Illusion hin, dass die Forderungen des Bürgerrates schon bald alle umgesetzt werden.
Und teilweise nehmen die Politiker das ernst und machen da auch was draus, aber teilweise halt auch einfach nicht, weil zu viel Bürokratie, zu viel Sonstiges, dass Politiker sagen, nee, das ist jetzt zu anstrengend und so. Aber teilweise wird daraus was, ja.
Aber auch wenn nicht sofort alles anders ist, will Sebastian weitermachen.
Es macht ja sonst keiner und es muss was geändert werden. Das ist wichtig.
Julia Trams hat über den Bürgerrat Bildung und Lernen berichtet, der auch ganz konkrete Themenfelder erarbeitet, mit denen er sich in Zukunft befassen will. Unter anderem sollen sich die nächsten Teilnehmenden mit frühkindlicher Erziehung stärker auseinandersetzen, wie beispielsweise der Spracherwerb leichter gelingen kann. Die Wissenschaft behandelt oft abstrakte Themen und die Forschung spielt sich meistens in Laboren oder hinter verschlossenen Türen ab. Davon bekommen Menschen fernab der Hochschulen in der Regel wenig bis gar nichts mit. Das führt immer wieder dazu, dass Hochschulen und Bürger wenigen Kontakt haben. Das möchte die DFG, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft, ändern. Zusammen mit anderen Partnern, darunter der Hochschulrektorenkonferenz, schickt sie Spitzenforscher in Innenstädte. Und zwar von Städten, in denen sich keine Uni befindet. In Recklinghausen haben die Wissenschaftlerinnen zuletzt Station gemacht.
Genau, können wir das einmal hier auf den Boden setzen. Kannst du das einmal hier den Kippschalter umklappen und dann, Vorsicht, dann fährt das einmal hier in die Richtung. Komplett mit Wasserstoff angetrieben.
Das kleine Modellauto mit durchsichtigem Wasserstofftank und Elektromotor begeistert viele Kinder dafür, sich mit Forschung auseinanderzusetzen. Das Thema fasziniert in Recklinghausen auch ältere Besucher beim offenen Wissenschaftsdialog auf dem Marktplatz. Schließlich wird in der Nachbarstadt Herten daran geforscht, wie man mit Wasserstoff Strom speichern kann, weiß auch Rentnerin Maria Hagen-Bornefeld.
Und zwar hier die H2-Forschung finde ich sehr interessant mit dem Wasserstoff. Und weil wir ja auch in Herten da eigentlich eine Anlage haben, ne? Und energiemäßig muss ja was passieren mit den vielen Autos auf der Straße, das geht ja gar nicht. Und deshalb, wir sind zufällig hier über den Markt gekommen, da habe ich gedacht, das gucke ich mir erst mal an.
Neugierde auf Wissenschaft wecken bei Menschen, die selbst nicht studiert haben und vor Ort darüber sprechen. Das hat sich Katja Becker von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG genauso vorgestellt.
Wir möchten in diesem Format starten mit den Fragen, mit den Anliegen, die die Menschen selber haben und bringen sie dann an die entsprechenden Thementische. Wir haben hier einen Medizintisch beispielsweise, einen Tisch zum Thema Biodiversität, Pflanzenwissenschaften, Tisch zum Thema Kirchengeschichte oder historische Untersuchungen, also ein ganz, ganz breites Feld.
An allen Ständen gibt es kleine Exponate, die zum Ausprobieren anregen und dabei helfen, ins Gespräch zu kommen.
Wir stellen uns in die Mitte der Gesellschaft, wir stellen uns persönlich hier hin und möchten herausfinden, was sind die Anliegen der Menschen und dann darauf eingehen. Auch mit Menschen, die vielleicht mit Wissenschaft noch gar keinen Kontakt hatten vorher.
Trinidad Castro ist zum Einkaufen in die Innenstadt gekommen, lässt sich aber gerne zu einem Café und Gesprächen einladen.
Ich finde klasse, unsere Tochter promoviert gerade einfach in Uniklinikum Essen und ich denke, es ist super wichtig, dass die Leute wissen, was dahinter steckt, wie viele Schwierigkeiten haben und wie wenig Geld bekommen dafür.
Martin Buskamp hat während der Corona-Pandemie erkannt, wie wichtig Grundlagenforschung in der Medizin sein kann und wie wichtig es für die Politik ist, dass es Institutionen gibt, die mit fundiertem Faktenwissen der Gesellschaft beiseite stehen.
Die Wissenschaft nimmt schon einen sehr prägenden Einfluss auch, haben wir gerade mal darüber gesprochen, auch durch Corona jetzt, wo politisch, ich sag mal so, wie die Wissenschaft die Politik berät.
Die Spitzenorganisationen von der DFG über die Hochschulrektorenkonferenz bis zu den Akademien der Wissenschaften hatten Spitzenforscher nach Recklinghausen eingeladen, die persönlich zum Bürgergespräch gekommen waren. Darunter Christoph Markschies von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Weil es so ist, dass sie ohne das direkte Gespräch auf Augenhöhe im direkten Ansprechen mit Menschen nicht über Wissenschaft ins Gespräch kommen können. Wenn sie nur einen Podcast machen, ist das nett, aber den hören nur Leute, die ohnehin Wissenschaft machen. Wenn sie auf Twitter was schreiben, nur die Leute, die ohnehin bei Twitter sind. Wenn sie ganz normale Passantinnen und Passanten sprechen wollen, müssen sie zu denen hinkommen.
Und Lerneffekte gab es auf beiden Seiten, erzählt der Religionswissenschaftler.
Ich habe heute Morgen mit einem arbeitslosen Menschen aus Syrien gesprochen, der vor Assad geflohen ist, der Archäologe ist und der hier keine Stelle findet. Also einer der berühmten Menschen, die aus fernen Ländern gekommen sind und gern arbeiten würden. Und ich habe versucht, ihn mit Adressen in Verbindung zu bringen, in denen Archäologen Arbeit finden können.
Der Bürgerdialog mit der Wissenschaft soll im nächsten Jahr fortgesetzt werden.
Kai Rüßberg hat bei einem Treffen zwischen Bürgern und Wissenschaft zugehört. Und damit endet Campus und Karriere für heute. Gleich geht's weiter mit Corso Kunst und Pop. Da sind die Emmys ein großes Thema, die gestern Abend verliehen wurden. Mein Name ist Martin Schütz. Vielen Dank fürs Zuhören.